ARD Sounds.
Weniger US-Soldaten in Deutschland und keine Stationierung von wichtigen Raketen, um Russland abzuschrecken. Steht gerade Deutschlands Sicherheit auf dem Spiel? Donald Trump hat angekündigt, die US-Militärpräsenz in Deutschland deutlich einzuschränken. Welche Folgen hat das? Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio recherchiert und arbeitet seit Jahren zu den Themen Verteidigung und Sicherheit. Mit ihr klären wir, was von Trumps Ankündigungen tatsächlich Sorgen macht und wie Europa darum ringt, militärisch unabhängiger von den USA zu werden. Und dabei eine entscheidende Fähigkeitslücke zu schließen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai. Anna, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also zuerst kündigt US-Präsident Donald Trump an, 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen.
We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
Kurz darauf berichtet dann US-Medien, dass er offenbar auch die geplante Stationierung von Tomahawk-Raketen in Deutschland absagen will. Das sind viele Themen. Was bedeuten die für Deutschland? Sicherheit?
Also ich glaube, vor allen Dingen ist es, dass Wladimir Putin sich freut, weil Donald Trump sozusagen seinen Job erledigt und die NATO unsicherer macht. Also uns hier in Europa unsicherer macht. Und deswegen ist das eine Ansage, die, glaube ich, bei Putin gut ankommt und Trump kühlt sein Mütchen.
Wir sprechen ja schon einige Zeit über dieses Wegverlegen der US-Soldaten. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Also ist schon klar, ob sie innerhalb der NATO-Gebiete verlegt werden oder ganz wieder in die USA zurückgehen?
Nee, das ist noch überhaupt nicht klar. Also so in Deutschland sind so zwischen 36.000 und 39.000 US-Soldaten. Also die rotieren immer. Deswegen kannst du so auf den Tag genau nicht sagen, wie viel da sind. Und davon 5.000 Soldaten abzuziehen, heißt es. Und der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth plant das jetzt auch, aber wir wissen noch gar nicht, ob die jetzt zurück in die USA verlegt werden. Da ist dann auch die Frage, wohin, also ne, in welche Kasernen würdest du die zurückholen oder ob sie in Europa bleiben. Wenn sie in Europa bleiben, ist es gut für uns, weil wir als Europäer haben vor allen Dingen Interesse daran, dass die US-Soldaten hier in Europa von der Zahl her gleich bleiben und ob die dann in Deutschland sind oder in Polen stationiert werden, das ist eigentlich nicht so wichtig.
Was ist denn eigentlich deren Aufgabe? Also welche Rolle spielen die US-Soldaten hier in Deutschland?
Die US-Soldaten hier in Deutschland sind weniger für unseren Schutz da, als dafür, ihre Einrichtungen, ihre militärischen Einrichtungen, die sie hier in Deutschland haben, zu betreiben. Also sie können ohne diese Einrichtungen können sie eigentlich nicht im Nahen und Mittleren Osten sein und können sie auch nicht in Afrika sein. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte für Afrika, das ist auch hier in Europa beziehungsweise in Deutschland. Also sie brauchen quasi Europa oder Deutschland als Hub. Du hast unterschiedliche amerikanische Basen in verschiedenen europäischen Ländern, aber Deutschland hat auch eine besondere Bedeutung, weil wir so logistisches Zentrum sind. Also wenn man auf einer Karte guckt, dann ist Deutschland ziemlich in der Mitte. Und das heißt, alles, was so an militärischem Material transportiert werden muss, das geht alles immer durch Deutschland. Also wir sind so ein logistischer Knotenpunkt. Und auch deswegen sind die Amerikaner hier. Und die haben über die vergangenen Jahrzehnte so viel Geld hier in ihre militärischen Einrichtungen investiert, dass es auch doof von denen wäre, das aufzugeben. Weil sie einfach richtig Geld verlieren. Und bei uns in Deutschland, habe ich jetzt gelernt, müssen sie auch keine Miete zahlen, keine Pacht zahlen, sie müssen keine Steuern zahlen.
Ach ja.
Das heißt also, es ist vergleichsweise günstig. Und deswegen hat auch Ben Hodges, das ist der frühere Oberkommandeur der amerikanischen Truppen hier in Europa, Ben Hodges hat auch Deutschland mal einen unsinkbaren Flugzeugträger genannt. Weil bei uns in Deutschland sehr viele militärische Einrichtungen sind, ohne die die USA schlecht funktionieren können, beziehungsweise nicht die USA, sondern das US-Militär. Aber nochmal, um deine Frage zu beantworten, was uns angeht, da ist das natürlich sehr schmerzhaft, wenn Soldaten abgezogen werden für die Menschen aus der Region.
Spekuliert wird, ob die Airbase in Ramstein von einem möglichen Abzug betroffen sein könnte. Ramstein ist der größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA. Allein hier sind etwa 9000 amerikanische Soldaten stationiert.
Also der Oberbürgermeister von Ramstein, ne, der möchte das natürlich überhaupt nicht, dass amerikanische Soldaten aus Ramstein abgezogen werden. Oder es steht auch in Rede, dass möglicherweise US-Soldaten aus Grafenwöhr, aus Bayern abgezogen werden. Da gibt es einen großen Truppenübungsplatz, einen der besten amerikanischen Truppenübungsplätze. Und natürlich macht das eine Menge aus für die lokale und regionale Wirtschaft, wenn du dann nicht mehr die US-Soldaten hast, ne, mit ihrer Kaufkraft, die Wohnungen mieten, die Sachen kaufen und die auch Leute anstellen.
Ich habe so in den letzten Wochen Boris Pistorius immer so ein bisschen beobachtet und muss sagen, er war relativ gelassen nach dieser Ankündigung, dass die US-Soldaten abgezogen werden sollen. War das also erwartbar?
Ja. Also bei Boris Pistorius habe ich immer den Eindruck, dass er sich von Trump nicht lang machen lassen will. Aber das ist meine persönliche Einschätzung, dass er immer betont gelassen reagiert, wenn wieder irgendein Klopper von Donald Trump kommt. Immer wenn ein neuer US-Präsident ins Amt kommt, gibt es so etwas wie eine Überarbeitung der Stationierungspläne der amerikanischen Soldaten in der Welt. Das heißt Force Posture Review. Und damit hatten eigentlich alle schon im vergangenen Jahr gerechnet, ne? Weil Donald Trump ist jetzt ja schon über ein Jahr im Weißen Haus und eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass zum vergangenen Herbst die Entscheidung kommen würde, wo denn jetzt die Amerikaner Soldaten abziehen oder umgruppieren oder wie auch immer. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Friedrich Merz nach Washington zu fliegen zu seinem Antrittsbesuch. Das war Anfang Juni im vergangenen Jahr.
It's an honor to have you. I can tell you, we've been on the phone many times talking about some of the problems of the world outside of Germany.
Und mich hat halt interessiert, inwieweit denn Donald Trump vorhat, amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Du stehst da im Weißen Haus und beziehungsweise im Oval Office und sagst dann irgendwie so, Mr. President, Mr. President.
Mr. President.
Und dann versuchst du, dass er so in deine Richtung guckt, damit du dann deine Frage loswerden kannst.
Mr. President, will you leave the
Und er hat dann letztendlich gesagt, so, nee, ach, jetzt habe ich nicht so vor.
The answer is yes, we'll talk about that, but if they'd like to have them there, yeah, we have a lot of them, about 45,000. It's a lot of troops.
Aber wie wir jetzt wissen, ist die Entscheidung jetzt ja anders ausgefallen, beziehungsweise hat er sich da weiterentwickelt mit seiner Entscheidung.
Dann lass uns jetzt auf die andere Entscheidung blicken, die ja gerade diskutiert wird. Es sollen nun doch keine US-Marschflugkörper, zum Beispiel vom Typ Tomahawk, in Deutschland stationiert werden. Was steckt dahinter?
Vor 2 Jahren auf dem NATO-Gipfel in Washington hatte der damalige US-Präsident Joe Biden vergleichsweise überraschend dann Olaf Scholz gesagt, ja, hier übrigens, wir stationieren Tomahawks bei euch in Deutschland, das machen wir.
Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wollen die USA auch wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die bis nach Russland reichen.
Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, Flugabwehrraketen und neu entwickelte Überschallwaffen.
Donald Trump hat dieses Versprechen von Joe Biden nie wiederholt. Und von daher war hier so der Gedanke in Berlin, okay, Donald Trump hat noch nichts zu diesen Tomahawks gesagt, wollte aber auch keiner das Thema ansprechen, also weißt du, so besser so don't touch it. Und dann kamen jetzt halt diese Berichte, die US-Medienberichte, es war Reuters und die New York Times, die halt mit dieser Ankündigung von Donald Trump, dass 5000 Soldaten gehen sollten aus Deutschland, dass halt auch diese Tomahawks hier wohl nicht stationiert werden sollen. Wir in Europa haben keine Marschflugkörper oder keine Raketen mit einer mittleren Reichweite, also über 500 Kilometer bis über 2500 Kilometer hinaus. Und das ist eine Fähigkeitslücke hier in Europa. Und die Amerikaner verfügen über solche Waffen und wir in Europa aber nicht. Ja, es gibt auch die Überlegung, Tomahawks zu kaufen. Die Frage ist allerdings, ob das klappt. Jetzt mit dem Iran-Krieg scheint es auch so zu sein, als hätten die Amerikaner sehr viele Tomahawk-Raketen verschossen und dort eingesetzt. Und die müssen jetzt erstmal nachproduziert werden. Das dauert auch sehr lange. Also von daher ist deine Frage, ne, gibt es eigentlich noch genügend Tomahawks? Und ich glaube, du hast letztendlich so zwei Sachen. Das eine ist, sie haben nicht mehr ganz so viele Tomahawks. Die müssen nachproduziert werden. Und zum anderen ist die Neigung von Donald Trump nicht so groß, Europäer oder Deutsche mit Tomahawks zu versorgen.
Wie könnten denn jetzt die Europäer oder gerade im speziellen Deutschland diese Fähigkeitslücke, wie du sie genannt hast, wie könnte sie geschlossen werden? Gibt es in irgendeiner Form Kompromisse, andere Technologien?
Ja, also Europa hat ein eigenes Programm, um Raketen zu entwickeln. Da gehört Deutschland dazu, Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Großbritannien. Und das hat den Namen ELSA, European Long Range Strike Approach, fürchterliche Abkürzung, also ELSA, das ist der europäische Ansatz für weitreichende Schläge. Und da geht es halt um Raketen- und Marschflugkörper, konventionelle Waffensysteme mit einer Reichweite von um die 2000 Kilometer oder auf jeden Fall über 2000 Kilometer. Und da wird halt dran entwickelt, aber das dauert noch. Also es gibt dieses Ziel, Raketen zu entwickeln. Und wie das aber bei uns häufig ist in Europa, es dauert sehr lange. Und deswegen ist jetzt auch noch nicht ganz klar, wie schnell da was produziert werden kann. Du hast Sicherheitsexperten, die sagen, also wenn sich Europa jetzt wirklich zusammenreißt und wenn man zusammenschmeißt und wenn man wirklich sagt, man nimmt sich das vor, dann könnte das schneller gehen. Aber an sich ist die Planung so bis in die Mitte der 2030er Jahre rein.
Das heißt ja aber, in den nächsten Jahren sind Europa und Deutschland weiterhin sehr abhängig von den USA.
Ja, eben weil sie diese Mittelstreckenraketen haben wie Tomahawks und Dark Eagle ist eine andere, also mit den längeren Reichweiten. Deswegen sind die USA wichtig. Wir bekommen auch so viel Intelligence, so Aufklärung. Da sind die Amerikaner sehr, sehr gut. Wir sind auch ganz klar auf die USA angewiesen, was den Schutz vor Atomwaffen, vor russischen Atomwaffen angeht. Das heißt immer der nukleare Schutzschild. Und da ist ganz klar, da sind wir Europäer ziemlich blank. Die Briten haben welche, die Franzosen haben welche, aber wir hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten haben keine Atomwaffen und da sind wir auf die USA angewiesen und es sind auch amerikanische Atomwaffen hier in Deutschland, in Büchel, in Rheinland-Pfalz. Aber das haben wir jetzt ja seit vergangenem Jahr gesehen, die Europäer versuchen aufzuholen. Es gab im vergangenen Jahr den NATO-Gipfel in Den Haag.
Ja, der NATO-Gipfel in Den Haag ist natürlich das Top-Thema heute. Deutlich höhere Militärausgaben. US-Präsident Trump kann die massive Aufrüstung als seinen Erfolg verbuchen. Denn er hatte von den NATO-Partnern mehr Investitionen gefordert.
Und da haben ja die Europäer und alle NATO-Staaten zugesagt, 5% ihres Bruttoinlandsprodukts, das ist die Wirtschaftsleistung, die wir haben, 5% in Verteidigung und in verteidigungsrelevante Sachen zu stecken. Also verteidigungsrelevante Bauten sind zum Beispiel auch Brücken, auf denen du dann Panzer transportieren kannst. Und diese 5%, das ist schon so eine ziemlich große Zahl gewesen. Und wenn jetzt mal alle europäischen Staaten so viel Geld ausgeben, die Polen sind da am besten, die sind schon über 4,5%, dann kannst du dir vorstellen, kommen da auch eine ganz große Menge Waffen hinten raus. Und das heißt dann, dass auch die Europäer sich besser verteidigen können. Aber noch sind wir doch sehr auf die USA angewiesen und wir kaufen auch viele Waffen in den USA ein.
Anna, glaubst du denn, dass Unabhängigkeit zu den USA in völliger Gänze überhaupt machbar ist?
Eigentlich wollen wir das in dem Sinne ja gar nicht, weil wir mit der NATO ein Verteidigungsbündnis sind. Also da sind ja die USA drin, Kanada ist da drin und dann halt europäische Staaten, die Türkei ist da drin. Und der Gedanke ist natürlich hier Musketier, ne? Einer für alle, alle für einen. Das ist der Gedanke. Und mit Donald Trump im Weißen Haus, er findet immer alle für ihn, ne? Und nicht unbedingt er für alle. Also von daher hat er so einen ganz eigenen Blick auf die NATO. Und das führt ja auch dazu, dass jetzt wir uns in Europa auch mehr bewegen und sagen, okay, die Europäer geben jetzt tatsächlich mehr Geld aus. Wir haben das hier in Deutschland gesehen im vergangenen Jahr bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, dass die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben aufgehoben haben. Sonst geht das für kein anderes Ressort, aber für Verteidigung. Du kannst gerade wirklich Schulden machen ohne eine Grenze nach oben, wenn du es in Verteidigungsausgaben steckst. Also das sind alles so Zeichen, da bewegen sich die Europäer. Aber an sich ist die NATO schon so gedacht, dass wir uns gemeinsam verteidigen. Aber es ist klar, wir haben als Europäer Freeriding, nennen das die Amerikaner immer, also so Schnorratum, Sicherheitsschnorratum bei den USA. Mhm. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark gemacht. Und ich war mal eine Zeit lang Korrespondentin in den USA und ich kann mich noch erinnern, dass Barack Obama, der war damals Präsident, den Europäern gesagt hat, liebe Europäer, ich bin wahrscheinlich der letzte US-Präsident, der euch freundlich darum bittet, doch mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und jetzt wissen wir, wie das aussieht, wenn man nicht freundlich bittet, sondern Bedingungen und Forderungen stellt und Drohungen ausspricht, so wie Donald Trump.
Dass die Europäer jetzt deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben, das liegt ja auch an der konkreten Bedrohung durch Russland. Wie groß ist denn die Gefahr tatsächlich, dass Russland Deutschland oder die NATO militärisch angreift?
So 2017, spätestens 2018 haben die Russen damit begonnen, Mittelstreckenraketen in Königsberg, in Kaliningrad zu stationieren. Und eigentlich hatten sie sich in einem Abrüstungsvertrag dazu verpflichtet, das nicht zu tun. Das war der INF-Vertrag. Und dann wird das schon ernst, also weil Königsberg ist ziemlich nah dran an Berlin. Es ist so rund 500 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt. Und das heißt also, da sind konventionelle Raketen, Iskander, den Namen hat man auch schon mal gehört, wenn es um die Ukraine geht, die auch atomar bestückbar sind. Die sind in Königsberg stationiert, schon seit einigen Jahren. Und deswegen gibt es diese Lücke letztendlich auch schon länger. Und dieses Bestreben, spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, auch dieses Bestreben in Europa zu sagen, okay, wir müssen uns schon dagegen schützen, weil wir sehen auch mit diesem Angriff von Wladimir Putin gegen die Ukraine, denen ist sehr viel zuzutrauen.
Wie realistisch ist denn so ein Szenario, dass Russland wirklich Raketen auf ein NATO-Land schießt?
Es gibt die Einschätzung westlicher Geheimdienste und da gibt es so eine Standardeinschätzung seit einigen Jahren, dass sie sagen, dass Russland theoretisch in der Lage sein könnte, einen NATO-Staat im Jahr 2029 anzugreifen. Das ist aber auch eine vergleichsweise gegriffene Jahreszahl. Aber was du hast in Russland ist, dass die tatsächlich auf Kriegswirtschaft umgestellt haben. Du hast in einem Dreischichtsystem, ne, bauen die Waffen, bauen die Drohnen, bauen die Raketen. Und du hast da die Einschätzung bei den Geheimdiensten, dass Russland auch in der Lage sein könnte, die NATO anzugreifen. Und wenn ich sage angreifen, muss das nicht heißen, ne, mit einer Rakete oder das mit einem Panzer ins Baltikum fahren. Aber hybride Angriffe, die hast du jetzt ja schon. Also ne, der Bundeskanzler sagt ja auch, also wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Und ein Szenario ist, dass Russland die NATO testen könnte, dass Russland dahergeht und in einem der drei baltischen Staaten, in Estland, ein paar Soldaten dahin schickt und dass Putin das macht, um zu gucken, zuckt dann die NATO, sagt dann die NATO, alles klar, unser NATO-Mitglied Estland ist angegriffen worden. Wir kommen jetzt zum Schutz. Also ist Estland quasi wichtig genug, dass die NATO sich zusammensetzt und sagt, alles klar, wir verteidigen jetzt Estland. So dieses alle für einer und einer für alle. Und das ist so eine Sorge, die es gibt, dass Russland, dass Putin die NATO testet und dass wir möglicherweise diesen Test nicht bestehen.
In Sachen Verteidigungsfähigkeit gibt es jetzt einerseits Überlegungen der Bundesregierung, Tomahawk-Raketen in den USA zu kaufen, wenn sie nicht hier stationiert werden. Andererseits geht der Blick in Richtung Ukraine. Jetzt ist gerade Verteidigungsminister Boris Pistorius dorthin gereist.
Dabei geht es auch um militärische Gemeinschaftsprojekte wie die Entwicklung von unbemannten Waffensystemen, Drohnen, Roboter, Boote, Waffen mit großer Reichweite. Pistorius will vom Know-how der kriegserfahrenen Ukrainer profitieren, um, wie er sagt, die Sicherheit beider Länder zu stärken.
Was würdest du sagen, kann sich Deutschland in Sachen Verteidigung von der Ukraine abschauen?
Die Ukrainer haben wirklich in einer beeindruckenden Art und Weise ihre Rüstungstechnologien nach vorne gebracht, in einer unglaublichen Geschwindigkeit Drohnen entwickelt, Raketen entwickelt, ne, dann auch Marschflugkörper entwickelt, so dass inzwischen auch bei den NATO-Offiziellen es dämmert, meine Güte, die Ukraine setzt Maßstäbe.
Wir sind zwar immer noch der größte Unterstützer der Ukraine weltweit, aber wir sind längst in der Rolle angekommen, auch eine strategische Partnerschaft begründet zu haben mit der Ukraine. Und da geht es natürlich um Rüstungskooperation. Da geht es darum, davon zu lernen, was die Ukrainer jetzt im fünften Jahr auf dem Gefechtsfeld erleben, bei der Drohnenkriegsführung, bei der elektronischen Kriegführung. Davon können wir lernen als Bundeswehr, als Bundesrepublik Deutschland, aber auch wir als NATO-Streitkräfte. Und deswegen ist diese enge Kooperation für uns sehr wichtig. Und deswegen heben wir die jetzt auf ein neues Level.
Also gerade was die Drohnen angeht, wir haben das ja gesehen bei den israelisch-amerikanischen Angriffen gegen den Iran. Da hat der Iran ja auch arabische Staaten, die Golfstaaten angegriffen, zum Teil mit Drohnen. Und da haben sich ja die Golfstaaten an die Ukraine gewandt, an das Land im Krieg, sich an die Ukraine gewandt und gesagt habe, könnt ihr uns helfen mit eurem Know-how? Und von daher hast du auch einige hier in Berlin, die sagen, okay, dass die Europäer sich jetzt überlegen, wie sie da ihre Mittelstreckenraketen entwickeln, das ist das eine. Aber wir können auch auf die Ukraine setzen, können gucken, dass wir mit der Ukraine zusammenarbeiten.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Anna, dass wir hier bei FKM definitiv nochmal miteinander sprechen werden. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse, lieber David.
Anna Engelke ist Expertin für Verteidigung und Sicherheit im ARD-Hauptstadtstudio. Ihr hört sie regelmäßig, auch im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Da geht's um die aktuellen militärischen Konflikte auf der Welt. Welche Rolle spielen Drohnen in Kriegen? Wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen? Antworten geben Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Die Folgen findet ihr immer in der ARD Sounds App. Den Link dazu packen wir euch bei uns in die Shownotes. Morgen ist Feiertag, trotzdem müsst ihr nicht auf FKM verzichten. Da hört ihr eine Ausgabe unserer FKM Classics. Es geht um Space-Spionage und damit auch um das große Thema Sicherheit. Die Folge findet ihr wie gewohnt morgen früh in der ARD Sounds App. Autorin dieser Folge ist Marlene Wiegmann. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Timo Lindemann, Jürgen Kopp und Marie-Noëlle Sviler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald.